Für mich ist die Hauptbotschaft, Führung ist lernbar. Ne? Da ist nichts Magisches dran. Es ist die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen. Es ist wirklich dieses mikromäßige, wie übergebe ich Verantwortung, so dass wirklich sichergestellt ist, dass mein Gegenüber sie angenommen hat. Und es ist die Kompetenz, Feedback zu geben und gemeinsam, das ist das vierte, sozusagen Entwicklungsprogramme zu machen.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, vom Macher zum Leader, wie Unternehmen mit neuen Führungsqualitäten fliegen lernen. Mit Unternehmensentwicklerin Dorothea von Wichert-Nick und hier ist euer Host und Fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Herzlich willkommen zum Podcast-Kanal von fürgründer.de. Als Gründer startet ihr das Unternehmen. Es ist eure Idee und ihr brennt dafür und ihr seid überall involviert. Doch das Wachstum eines Unternehmens wird durch Mitarbeitende getragen, die zu Teams zusammenwachsen und tolle Ergebnisse erzielen. Schon alleine, weil ihr gar nicht mehr alles machen könnt. Führung wird zu eurer wichtigsten Kompetenz. Doch wie können sich Gründer und Gründerinnen zu CEOs entwickeln? Das bespreche ich mit Dorothea von Wichert-Nick. Dorothea war über 20 Jahre in Wachstumsunternehmen als CEO oder COO erfolgreich aktiv und begleitet nun mit ihrem Unternehmen Volate Gründerinnen und Gründerinnen auf diesem Weg. Passend dazu hat sie das Buch Vom Gründer zum CEO geschrieben. Hallo Dorothea, viele Grüße nach München und schön, dass du da bist.
Hallo René, wunderbar hier zu sein und ja, über mein Herzensthema zu sprechen, was ja offensichtlich eures auch ist.
Ja, bevor wir alle loslegen, noch ein kurzer Cliffhanger. Ich hatte es ja schon erwähnt, du hast ein Buch geschrieben, Vom Gründer zum CEO, und am Ende der Folge verlosen wir auch ein paar Exemplare davon. Von daher, alle, die jetzt eingeschaltet haben, bleibt einfach dran. Zum Ende sagen wir euch, wie ihr eines der Bücher gewinnen könnt. Dorothea, wie du gerade ja auch schon gesagt hast, dein Herzensthema. Vielleicht ganz am Anfang einfach nochmal so die Basis da so zu legen. Warum ist es so wichtig, sich vom Gründer zu einem CEO, wenn wir mal diesen Titel nehmen wollen, den du auch so plakativ auf dem Buch verwendest, zu entwickeln? Also wo sind die Unterschiede? Und was ist eigentlich das Problem, wenn ich das nicht hinbekomme oder mache?
Ja, also wie du sagst, es ist sehr plakativ, ein bisschen weniger plakativ ist vom Macher zum Leader, weil das betrifft natürlich auch jeden Gründer, der dann zum CTO, CFO oder CX, was auch immer wird. Und was ist das Problem dabei? Als Gründer, wenn wir starten, sind wir erstmal Macher. Ne? Sag mal so, wir sind so richtig armeltief, knietief in dem ganzen Matsch drin, machen alles selbst, stoßen an, sind auch wirklich so Herz und Hirn des Unternehmens. Ich habe mal so dieses Bild der indischen Göttin vor mir mit den ganz vielen Armen. Ja? Ein Körper, ein Kopf, aber ganz viele Arme. Das ist so typisch Gründerteam. Ne? Eigentlich ist der Gründer im Zentrum und steuert an und da passiert erstmal noch nicht viel Führung. Das ist super effizient, weil natürlich einfach sozusagen die ganzen Gedanken direkt ins Unternehmen reinwandern. Und es hat eine hohe Selbstwirksamkeit. Ja, das ist, ich sage auch immer so, Gründer in der ersten Phase, Gründerinnen, das ist wie im ständigen Flow sein. Ja, wenn wir im Flow sind, dann arbeiten wir an der Grenze unserer Leistung, an unserer Kompetenz. Wir haben alles, was wir sehen, unter Kontrolle. Und wir sehen direkt, was passiert. Und das ist großartig und es macht fast süchtig. Aber wie gesagt, es ist effizient, aber nicht effektiv, weil das funktioniert natürlich nur mit einem relativ kleinen Team, dass man das so eng steuert. Wenn man jetzt das Unternehmen wachsen lassen möchte, wird es wichtig, dass man irgendwann anfängt, Verantwortung in das Team zu übergeben. Ne? Weil du kannst einfach nicht alles ansteuern, das geht physisch nicht. So viele Joe Fixes kannst du nicht haben und du willst ja auch die Energie, die mentale Power deines Teams nutzen. Ja, und das tust du nicht, wenn du in diesem Modus Macher und ich bin im Zentrum unterwegs bist. Und deshalb brauchst du eben irgendwann den Schritt zum plakativ CEO, zum Leader, der nicht mehr die Dinge selbst macht, sondern vielmehr die Organisation, den Rahmen schafft. Also letztlich, dass die Organisation baut und führt nicht mehr über das direkte Weitergeben, sondern sehr stark durch Verantwortungsübergabe, durch Prägen von Kultur, durch Prägen von Strukturen. Und wenn das nicht passiert, wird das Unternehmen einfach irgendwann mal aufhören zu wachsen.
da wollte ich ganz, ganz kurz anknüpfen, genau, ne? Das ist ja so ein bisschen, was passiert, wenn ich das nicht tue? Was erlebst du da in der Praxis vielleicht auch? Vielleicht kannst du da uns einen Einblick geben, gerade deine Kundinnen, Kunden, die dann kommen, vielleicht eben in dieser Phase sind und dann eben sagen, okay, bei uns ist gerade, herrscht gerade X. So.
Ja, es gibt so drei prototypische Resultate. Das eine ist, dass die Gründer, die diesen Schritt nicht machen, Gründerinnen, irgendwann beschließen, boah, das wird mir jetzt alles zu viel. Ja, so viele Leute und es gibt da so eine Grenze, ich sag mal Anzahl der Gründer mal 15 bis 25 Mitarbeiter. Da ist einfach die maximale Führungsspanne ausgelotet. Mir geht nicht. Mhm. Ja. Und dieser erste Schritt ist zu sagen, klein ist ja auch ganz schön. Das passiert ehrlich gesagt ganz viel so im Professional Services Umfeld, bei Agenturen, bei Beratungen, die dann beschließen, so wow, jetzt noch mehr Kontrolle abzugeben, das ist mir gruselig, wir bleiben so klein. Wer sagt, dass jeder wachsen muss? Sagen in Zeiten, wo es sowieso heißt, Wachstum ist schwierig, so ist das eine tolle Ausrede. Ne? Und das ist aber schade, weil einfach das volle Potenzial nicht genutzt wird. Variante zwei ist, dass Gründer, die gerne in dieser Macherhaltung bleiben, irgendwann beschließen, es ist mir zu groß und ich gehe aus dem Unternehmen raus. Klassischer Serial Entrepreneur. Das ist eine Entscheidung, die ich sehr respektiere. Ja, die fangen dann oft was Neues an, um wieder dieses unglaubliche Flow-Gefühl zu haben. Was ich daran nur bedauere ist, und ich habe das live selbst erlebt, das kann gut gehen, dass man das dann abgibt in andere Hände, dass jemand Externes das übernimmt. Aber in vielen Fällen geht das nicht gut, weil schon der Unternehmergeist letztlich was Besonderes, eine ganz besondere Energie ist, die Unternehmen sehr viel Kraft gibt. Ja, und ehrlich gesagt, wenn wir einfach mal durchgucken, was sind so die richtig großen Unternehmen, die diese Journey geschafft haben, zu 90% sind die sehr, sehr, sehr lange von Gründern geführt worden. Ja, weil eben dieser Unternehmergeist, diese besondere Energie, die ein Managing Geschäftsführer meist nicht im gleichen Maße mitbringt. Und ich war Managing Geschäftsführerin, ja, die kannst du einfach nicht kompensieren. Ne? Also auch damit nimmst du im Prinzip Potenzial aus den Unternehmen, was schade ist. Ne? Und letztlich die dritte Variante ist, dass diese Gründer anfangen, unglaublich hart anzuschieben. Ich nenne das gerne Sisyphus-Leader. Ne? Die glauben, dass nur wenn sie anschieben und immer Druck machen im Team, dass nur dann das Unternehmen wächst. Und diese Unternehmen wachsen auch. Es ist nur auch das nicht besonders nachhaltig, weil wenn diese Gründer dann doch irgendwann rausgehen oder unter der eigenen Last zusammenbrechen, das Unternehmen auch meist nicht gut weiterläuft, weil dann diese Schubkraft fehlt. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, dass Gründer wirklich diesen Schritt machen von dem, ich bin hochgradig selbstwirksam, ich steuere an hin zu, ich nenne das gerne, zu Führungswirksamkeit. Ja, also ich werde wirksam, indem ich Menschen Dinge anstoße und mich dann darauf verlasse, dass die sozusagen das weitertragen. Das ist ein bisschen wie im Billard. Ja? Ein guter Billardspieler bist du, wenn du in der Lage bist, über die Bande zu spielen. Mhm. Ja? Und zwar eine Kugel anschießt, aber vielleicht dann die dritte oder vierte ins Loch geht. Ja? Das ist so ein bisschen wie Führungswirksamkeit.
Mhm. Ich habe mitgenommen, es geht wirklich darum, weil wenn das Ganze mal positiv besetzen, wir haben jetzt so ein bisschen über die negativen Konsequenzen gesprochen, aber wenn wir es positiv besetzen, dann geht es ja eigentlich darum, das Potenzial, was auch die Idee, die ich ja ursprünglich als Gründer, Gründende oder im Gründerteam gehabt habe, dass diese Idee ihr volles Potenzial entfalten kann, um die Kunden zu erreichen, das Leben der Kunden besser zu machen. Und eine zweite Komponente ist loslassen. Ich glaube, das kam jetzt auch schon so zwischen den Zeilen, aber eigentlich auch schon sehr, sehr deutlich rüber. Insofern, damit verknüpft die spannende Frage, kann es jeder lernen? Und wenn wir jetzt erstmal, bevor wir nachher in die Details eintauchen, erstmal so ein Helikopterblick darauf, auf diese Lernphase oder diese Lern-Journey legen. Welche Bereiche sind da besonders wichtig? Also wo muss ich was lernen? Wo kann ich was lernen? Was kommt da zum Tragen?
Ja, also dieses Loslassen, ich rede lieber davon, Verantwortung zu übergeben, weil richtig loslassen sollte man auch nicht. Also es kann gefährlich sein. Für mich gibt es da im Kern 5 Bereiche, die aufeinander aufbauen. Und der erste Bereich ist, ein gutes Selbstverständnis zu kriegen. Ja, was macht mich aus? Wo bin ich gut drin? Wo bin ich weniger gut? was treibt mich innerlich an? Was führt mich vielleicht auch in den Stress, weil wir unter Stress einfach keine guten Leader sind. Unter Stress fallen wir zurück in so klassische Säbelzahntiger-Kampf- oder Fluchtverhaltensweisen. Kannst dir vorstellen, gute Führung findet dann nicht statt. Mhm. Ne? Und dann letztlich idealerweise gut ein Gründer, das ist sehr idealisiert, weil der große Stresslevel, den die meisten haben, das nicht leicht macht, sollten wir als Gründer sehr, sehr gut uns selbst verstehen und durchaus in uns ruhen, weil dann strahlen wir die Ruhe auch aus, die anderen Menschen den Raum gibt, sich zu entwickeln. Also dieses Leading Myself, der erste Bereich. Der zweite Bereich ist, da fällt dann auch dieses Verantwortungsübergeben ganz stark rein, ist zu lernen, wie man einzelne Menschen in die Verantwortung bringt und ihnen hilft, immer weiter zu lernen, um sozusagen diesen Billard-Effekt zu erzielen. Während das erste sehr viel Selbstreflexion ist, stehen hinter dem zweiten Bereich natürlich auch ein Menschenbild, was man hat, was idealerweise positiv ist, ja, den Menschen etwas zutraut. Aber es stehen auch ganz einfach Führungsinstrumente dahinter. Also das Instrument, wie baue ich Vertrauen auf? Wie übergebe ich Verantwortung so, dass mein Gegenüber das wirklich annimmt und versteht? Wie gebe ich Feedback? Wie entwickle ich Menschen? Das sind Führungsinstrumente. Ja, die lehre ich auch in meinen Coachings, in der Masterclass, die ich für Gründer anbiete. Das kann man lernen und üben. Das dritte Feld ist dann den Aufbau eines starken Gründerteams und gesunden Gründerteams. Das ist am Anfang relativ natürlich. Also die meisten Unternehmen werden ja im Team gegründet und das ist auch gut so, weil einfach da sehr verschiedene, idealerweise sehr verschiedene Kompetenzen zusammenkommen. Und am Anfang ist man ja auch noch sehr eng miteinander, aber es gibt eben dann eine Phase, gerade wenn das so in die 20, 30, 40 Leute reingeht, wo dann auch bei Gründerinnen-Teams jeder so seinen Bereich hat und die Beziehung oft dann etwas leidet. Und da sicherzustellen, dass man wirklich ein High-Performance-Team bleibt, eng verbunden ist, gut zusammenarbeitet, das als bewussten Führungsprozess auch sieht. Und das am Anfang ist es das Gründerinnen-Team, später ist es dann ein Leadership-Team. Irgendwann, ich sag mal so Größenordnung 120, 130 Leute, geht das dann oft über ein C-Level-Team. Dieses Team zu formen, ist eine eigene Führungskompetenz. Mhm. Aber auch das kann man lernen. Ja, da gibt's auch Instrumente, Denkweisen, wie trifft man Entscheidungen? Ja, wie definiert man den Rahmen für so ein, das ist alles lernbar. Das ist Handwerkszeug ein Stück weit. Das ist alles noch sehr direkt und dann geht's weiter in Führung, wo es dann auch immer abstrakter wird. Letztlich, wie schaffe ich eine starke Kultur, Unternehmenskultur? Gibt's ja diesen netten Spruch, Kultur ist das, was passiert, wenn du nicht da bist. Ja, das ist natürlich das ultimative Loslassen, wenn du eine Kultur hast, wo jeder so gut weiß, wie man hier arbeitet, dass es auch ohne dich funktioniert. Ja. Und der fünfte Bereich ist das Führen mit Mission, Vision und Strategie, also diese strategische Orientierung zu geben. Und ich bin davon überzeugt, würde sagen, deshalb bin ich auch angetreten, deshalb gibt's auch das Buch. Zum großen Teil ist das lernbar. Nein, es ist lernbar. Es ist verlangt halt einfach, dass sich damit auseinandersetzen. Das Schwierigste daran ist eigentlich dieser persönliche Schritt von dem, ich brauche die Selbstwirksamkeit, um mich zu spüren, hin zu der, ich erkenne auch meine Wirksamkeit, wenn ich indirekt arbeite. Die Gründer, die das schaffen, die können das alles lernen. Also diese innere Reise ist das, was eigentlich der schwierigste Teil daran ist.
Mhm. Das muss ich mal als Challenge definieren, ne? So wie du es mir auch gesagt hast. Du hilfst Gründern, damit sie quasi ihren Teams helfen zu fliegen und damit dann auch ihren Unternehmen zu fliegen. Und sie stehen vielleicht nicht mehr so im Mittelpunkt der jeweiligen Aktivität oder der jeweiligen Aufgabe, aber sie haben es geschafft, dass andere die Aufgaben so gut oder noch besser erledigen als sie selbst. So, ja. Und das macht dann eben vielleicht auch die Freude aus, wenn du dann CEO bist und siehst, okay, so kann ich auch wirken. Andere wachsen über sich hinaus, entwickeln sich weiter und mein Unternehmen wächst einfach viel, viel schneller als eben, so wie du es ja auch am Anfang beschrieben hast, wenn ich versuche, überall involviert zu sein und alles Mögliche anzuschieben und alles Mögliche zu machen.
Ja, das ist halt auch wahnsinnig, dieses Anschieben ist halt wahnsinnig anstrengend. Und wie du sagst, das kann, wenn man lernt, das für sich zu sehen, ist das eine unglaubliche Befriedigung zu sehen, dass Menschen über sich wachsen und plötzlich Dinge bewegen, an die ich vielleicht sogar nicht mal selbst gedacht habe. Ne? Also wenn man dann wirklich in der Lage ist, auch Top-C-Level-Leute reinzuholen oder Top-Leute zu entwickeln, die plötzlich Felder abdecken, an die ich nie gedacht hätte. Das ist großartig.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Was sind denn vielleicht so Argumente, die dir dann entgegengehalten werden von Gründern, die halt sagen, naja, das klingt zwar alles gut, aber ich glaube da nicht so richtig dran. Also welchen Irrtümern sitzen die vielleicht auf oder welchen Missverständnissen hängen die an oder Glaubenssätze haben die einfach auch noch, die dann einfach auch ja so eine Blockade, ne? Weil wenn ich das habe und denke, nee, das kann keiner so gut wie ich, ja, dann wird es auch nicht funktionieren. Also vielleicht kannst du uns da nochmal mit in deine Praxiserfahrung nehmen, was da so manchmal vorgebracht wird, warum das nicht funktionieren kann.
Also es gibt so ein paar Glaubenssätze, die immer wieder kommen. Also ein Glaubenssatz, der sehr stark ist, kenne ich selbst leider zu gut, ist sozusagen erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und diese mutmaßliche Leichtigkeit, ich mach's nicht mehr selber, wird eben oft nicht als Arbeit wahrgenommen. Ja, also deshalb fallen Menschen auch immer wieder zurück, weil unter Stress fällt man in das, was sozusagen die Glaubenssätze sagen, was gut ist. Mhm. Und dann macht man halt selber. Ein großer Schlüssel ist die Frage, kann ich meinem Gegenüber vertrauen, macht er das genauso gut? Und ich glaube, da ist ein ganz großer Fehlschluss, dem ich immer wieder begegne, ist der Vertrauensvorschuss, ja. Also ist ja eigentlich gut gemeint. Ich muss Vertrauensvorschuss geben, ganz viel davon, und dann wird das Gegenüber das schon machen. Ich sage mal, das ist gut gemeint, hat aber das Problem, dass es kann gut gehen, dann ist es toll, dann heben die Leute ab. Es kann aber auch schief gehen, wenn es Missverständnisse gibt. Und Missverständnisse gibt es ganz schnell in der Verantwortungsübergabe. Ja. Und wenn wir dann mit dem Vertrauensvorschuss arbeiten und es passiert nicht sofort das, was wir wollen. Also wenn wir, ich sag mal, erst zu lange Leine lassen mit diesem großen Vertrauen, dann kommt nicht raus, was wir wollen, dann holen wir die Leine wieder zurück. Und dann baut sich ganz schnell dieses mutmaßlich dagewesene Vorschuss ab. Dann gibt man immer weniger Verantwortung ab. Und da wegzugehen und hinzu, nee, es geht nicht um Vertrauensvorschuss, sondern es geht um Grundvertrauen. Ja, ich habe das Grundvertrauen, dass du, mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, das Zeug hast, das zu machen und dass du es wirklich willst, dass du motiviert bist. Und wir sagen, loten jetzt Schritt für Schritt aus, was möglich ist. Ja, und fahren das immer weiter hoch. Also auch da letztlich ein kontrolliertes Aufbau von Vertrauen. Wenn man das lernt, kann man ganz viel schaffen. Weil dann ist es auch nicht mehr so dieses, mir passiert was, mir ist ein schlechter Mitarbeiter passiert, sondern man hat diesen Weg gestaltet.
Also auch auf jeden Fall nicht vom einen Extrem ins andere zu gehen und dann im Prinzip sich die Bestätigung zu holen, da habe ich doch gewusst, dass das nicht funktioniert. Ja.
Habe ich doch gewusst, genau. Ja, ich nenne das tatsächlich so die Mikromanagement-Falle. Ja. Die fängt oft an mit diesem, ich lasse lange Leine, ich will ja keinen... Ich will ja den Leuten nicht auf die Füße treten, ja, aber dann wird ganz schnell eingeholt, wenn es nicht klappt, und dann landet man im Micromanagement, ja. Und dann ist der Frust groß, ja. Und da das richtige Maß zu finden, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt.
Ja. Gut, dann lass uns einfach jetzt mal in die Praxis und in die Tipps, in die Umsetzungsphase gehen. Mhm. So die wichtigsten Schritte halt aus deiner Sicht, ja. Um vom Gründer zum CEO zu werden. Womit fängt es an?
Also, wenn wir jetzt mal so in die Selbstentwicklung gerade mal außen vor halten, sondern wirklich dieses Verantwortung übergeben. Für mich ist ich hatte ja gerade schon gesagt, Vertrauensaufbau, da sozusagen schrittweise zu schauen, wie übergebe ich jemanden erstmal ein relativ kleines Paket, wie wird es dann immer größer? Also das bewusst zu machen, ist ein guter Schritt. Was auch wichtig ist, Verantwortung so zu übergeben, dass im Übergabeprozess, und da steht eine einfache Methodik dahinter, schon im Übergabeprozess sichergestellt ist, dass das Richtige passiert. und damit im Prinzip man ein bisschen so die Kontrolle, die oft am Ende des Prozesses ist, nach vorne zieht. Wie läuft das? Das Verfahren ist witzigerweise, kommt aus dem preußischen Militär, heißt im Englischen Commander's Intent, im Deutschen Führen mit Auftrag. Das klingt so ein bisschen schrecklich. Ja. Aber die Idee war damals, man hat festgestellt, unübersichtliche Situation. Ja, die waren so die ersten großen Kriege, wo so ein halbes Volk unterwegs war unter Napoleon. Boah, das ist so unübersichtlich. Ja, da kann ich nicht mehr als der Leader, als der General vorne sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Sondern die konnten eigentlich nur sagen, was ist das Ziel? Das klingt, heute wird man, wie Simon Sinek sagen, why, what, how? Ja. Ja, ich weiß das Ziel, ja, hier diesen Berg erobern, aber du weißt besser, was die Bedingungen sind. Ja. Das ist die Grundidee. Und dieses Verfahren ist der erste Schritt, ist, dass wir uns erstmal selbst Gedanken machen. Was übergebe ich für eine Aufgabe? Was ist das Ziel dessen, was ich hier übergebe? Was ist der Kontext? Was ist der Zeitrahmen, in dem ich das brauche? Gibt es irgendwelche Nebenbedingungen? Das klingt erstmal trivial. Aber ehrlich gesagt, auch aus meinen Führungszeiten, auch jetzt, wenn ich mit einer Assistentin arbeite, wie oft schmeiße ich einfach mal so eine Aufgabe über den Zaun? Und habe mir vorher aber gar nicht so genau Gedanken gemacht, was will ich damit erreichen, sondern es fällt mir gerade ein, ja, gerade so im Ad-hoc-Führungsalltag von Gründern, ohne neue Idee, ich schmeiß dir das über den Zaun. Ja? Und dann das Gegenüber ist ja guten Willens, sagt dann, ja, ich mach das, und dann sagen, hast du schon mal das Desaster, weil du dir gar nicht klar bist, wohin du damit willst. Und wenn du dir nicht klar bist, dein Gegenüber schon mal gar nicht. Ja, also erster Schritt, erstmal sich selbst klar werden, was will ich hier machen. Ne? Schritt zwei ist das dann seinem Mitarbeitenden zu erklären, das sogenannte Briefing. Und dann auch wiederum, wenn man das erklärt hat, nicht einfach hoffen, dass, ja, ich gebe dir das, René, und du sagst, ja, habe ich verstanden, ich mache das jetzt. Nicht recht darauf verlassen, dass das Gegenüber wirklich die gleiche Sichtweise hat wie ich. Denn ich als Leader bin sozusagen auf der Metaebene unterwegs. Ja, ich sehe das Big Picture, ich habe die Strategie vor Augen, ja, ich kenne ganz viel Kontext, den meine Mitarbeitenden nicht kennen. Mein Mitarbeitender ist im operativen Sumpf. Ja, der sieht dort das Klein-Klein. Das heißt, wir haben total andere Sichtweisen. Ne? Mhm. Und wenn wir jetzt ohne Kontrolle das einfach so rüberschmeißen, dann wissen wir ehrlich gesagt nicht, was das Jahr bedeutet. Ich sag immer so, dieses Ja deines Gegenübers sagt dir nur eins, dass dein Gegenüber Ja sagen kann. So. Und deshalb ist in diesem Übergabe, also in dieser Übergabe des Ziels, weil Verantwortung ist dann noch nicht übergegangen, der wichtigste nächste Schritt, erstmal sich ein Backbriefing zu holen. Was genau hast du verstanden, was ich hier will? Erklär das mal in deinen eigenen Worten und so sicherzustellen, dass du und dein Gegenüber ihr wirklich das gleiche Verständnis dieser Herausforderung habt. Und da sind oft ganz offene Punkte noch und Nachfragen, die sich ergeben. Dann habt ihr geklärt, worum es geht, und dann ist der dritte Schritt, dass das Gegenüber sich Gedanken machen soll, wie will ich das jetzt lösen? Ja, also wir können das vielleicht auch bei euch mit reinhängen. Ich habe dafür auch ein Template, wo die Sachen abgebildet sind. Mhm. Dann kann das Gegenüber sagen, okay, was war jetzt die Aufgabe und wie will ich da vorgehen? Was sind meine Zwischenschritte? Was sind Meilensteine? Wie viel Zeit glaube ich, dass ich brauche, um das zu tun? Wen brauche ich an Mitarbeitenden? Was brauche ich an Ressourcen? Ja, und wenn der Mitarbeitende sich diese Gedanken gemacht hat, kann man sich wieder treffen. Ja, das klingt jetzt erstmal aufwendig, aber man spart sich nach hinten ganz viel Zeit und Frust. Und in dem zweiten Treffen wird das Verfahren quasi umgekehrt sein. Jetzt wird der Mitarbeitende sagen, okay, guck mal, René, oder du würdest mir sagen, schau mal, Dorothea, folgende Gedanken habe ich mir gemacht. So würde ich gerne vorgehen. Dann kannst du natürlich auch erstmal reflektieren, ja, okay, so habe ich das verstanden, ist das richtig? Und dann kannst du sehen, und das ist das Wichtige an dem Prozess, welche Gedanken hat's? Also ich sehe dann, okay, René hat sich folgende Gedanken gemacht. Gut. Oder ist ja eine Idee dabei, die ich gar nicht hatte. Oder, da hat René aber etwas übersehen, was mir ganz wichtig ist. Vielleicht sollten wir nochmal drüber reden. Ja, oder ich sehe, dass dir noch irgendwas fehlt. Und dann kann man in diesem vierten Schritt gemeinsam entwickeln, okay, wie wollen wir denn jetzt vorgehen? Wie ist wirklich das Vorgehen? Und erst wenn das verabschiedet ist mit dem, okay, was passiert jetzt genau? Ja, wer ist noch beteiligt? Was sind Meilensteine? Wann ist Abschlussdatum? Dann findet der echte Handover der Verantwortung statt. Ja, also dann zu sagen, okay, Verantwortung angenommen, so mache ich das. Und der fünfte Schritt ist dann einfach wirklich diese Check-ins einzuhalten. Und das, ich nenne das immer, ist ein Frontloading von Kontrolle. Man nimmt sich am Anfang mehr Zeit, diese Verantwortungsübergabe zu gestalten. Aber was das für beide Seiten macht, es gibt euch beiden sehr viel Sicherheit. Ja, wir haben das Gleiche verstanden. Wir haben einen Plan. Wir wissen, an welchen Zeitpunkten wir auch das Gegenüber accountable halten können. Denn wenn das nicht festgelegt ist, und ganz oft findet so eine Aufgabenübergabe ohne festen Endzeitpunkt, ohne Check-ins statt, dann sind wir als Leader immer unsicher, ah, darf ich jetzt schon nachfragen? Ist das dann nicht Micromanagement? Aber in diesem Prozess hast du jetzt sehr genau definiert, wie arbeiten wir jetzt zusammen? Und das ist eine totale Befreiung für beide Seiten. Und wie gesagt, das sind so Instrumente, die man, also wenn du das mal gut gelernt hast und das auch, also grundsätzlich in der Überlegung, also musst du es jetzt nicht immer so genau so machen, aber vom Grundsatz her sagst, ich definiere das Ziel, aber ich achte darauf, dass mein Gegenüber immer von sich aus definiert, wie will ich vorgehen. Dann schaffst du eben auch ganz viel Ownership. Weil in dem Moment, wo sich der Mitarbeiter Gedanken macht, wie gehe ich vor, wird es sein Projekt. Hm. Es ist nicht mehr dein Projekt, du hast das zu machen, sondern es wird die Aufgabe des Mitarbeiters. Und dieses Vorgehen schafft halt auch echte Ownership. Und das ist tatsächlich das größte Problem in den meisten Teams, dass diese Ownership nicht wirklich übergeht. Die bleibt eigentlich bei den Leadern hängen. Mhm.
Du hast ja dann auch schon angemerkt, es gibt dann Check-ins, um auch nochmal zu schauen, wie entwickelt sich das Projekt. Irgendwann ist das Projekt vorbei oder abgeschlossen, dann gibt es ein Ergebnis. Was steht dann vielleicht noch an?
Feedback.
Ah, hast du da ein paar Tipps, wie das gut umgesetzt wird?
Klar, auch das ist ein Basistool. Ne? Ich arbeite immer mit dem Verfahren, es kürzt sich erst ab SBI-D, aus dem Englischen Situation Behavior Impact Atempause Development. Was macht ein gutes Feedback? Es ist total konkret. Ja? Also du fängst an mit einer Situation, jetzt in dem Projekt, was wir gerade besprechen. Ne? Dann gehst du ein auf das Verhalten, was du, das kann beides sein, kritisieren oder loben willst. Ne? Ich fantasiere, ja. Hast du leider sozusagen zu den Zeitpunkten, die wir verabredet haben, nicht immer das geliefert, was du wolltest. Ne? Was wir verabredet hatten, ist eine reine Situation, also reine Beschreibung des Verhaltens. Also auch da oft darauf achten, dass diese Beschreibung möglichst neutral ist. Ich sag mal so, als hätte man es filmen können. Ne? Und dann geht es darum zu sagen, was ist der Impact auf mich? Und da darüber zu sprechen, was löst es in mir aus? Ja, das hat mich total verunsichert, ja, weil ich nicht wusste, wo du stehst. Und das ist der Kern des Feedbacks, zu sagen, damit sagt man, das war nicht gut. Kann aber auch sein, es war toll. Ja, du hast also echt sozusagen alle Termine eingehalten, mich proaktiv eingeladen. Das hat mir total viel Sicherheit gegeben. Ja, so ein positives Feedback ist super, weil da kannst du ja sicher sein, beim nächsten Mal wird er das wieder machen. Ja, so. Dann, wenn man diesen Satz gesagt hat, erstmal durchatmen. Weil im Feedback ist so, jeder Mensch ist abgesehen, es gibt sicher 10% Nerds oder Psychopathen, denen das völlig egal ist. Aber 90% der Menschen strengen sich total an und wollen ihr Bestes geben. Und die wollen uns happy machen. Das heißt, wenn was schief geht, ist was schief gegangen. Und dann hast du erstmal so ein bisschen Clash zwischen Selbstbild. Ich habe ja mein Bestes gegeben und mein Gegenüber sagt mir, so ist es jetzt leider nicht. Mhm. Ja? Und auf diesen Clash, diesen Konflikt reagieren wir tendenziell eben auch wieder mit entweder mit Aggression oder Flucht. Ja? Und deshalb ist diese Atempause, das ankommen zu lassen, das ist auch dieser Bindestrich in dieser Formel, der hilft, dass wir erstmal runterkommen, diesen Stressmoment so ein bisschen runterfahren. Und dann ist es wichtig, auch mal sich zu unterhalten, was ist da wirklich passiert? Ist das vielleicht auch ein Missverständnis, das zu klären, um dann das gehört auch so zur Atempause, um dann im fünften Schritt ins Development zu gehen. Und auch das ist besonders wichtig bei kritischem Feedback, aber auch bei positivem. Bei kritischem Feedback flüchten wir gerne die Situation. Also ich erzähle mal eine Story, ist mir vor 2 Jahren passiert, da habe ich einen großen Workshop gemacht, zum ersten Mal seit langem. Ich arbeite sonst viel mit kleinen Teams, bilateral. Großer Strategie-Workshop mit 15 Leuten, das war für mich echt, boah, Herausforderung. Ja, und dann bekam ich Feedback vom Kunden und der war eigentlich total happy, aber es gab eine Situation, ich wusste das auch, ja, da war ich nicht gut gewesen. Und der Klient sprach das an. Ja, und meine erste Reaktion war, also wie gesagt, ich wusste, dass das nicht gut war. Ich konnte auch nur sagen, ja. Trotzdem war meine erste innere Reaktion, oh scheiße, ich mache nie wieder so große Workshops. Mhm. Und das passiert ganz oft, wenn wir ein negatives Feedback geben und nicht eine positive Weiterentwicklung machen. Dass die Leute dann einfach aufhören, diese Situation haben. Das willst du ja nicht. Du willst ja, dass er daraus lernt. Er will nicht, dass die Person dann plötzlich sagt, okay, ich mache das einfach nicht mehr. Ja? Also jetzt übertrieben. Aber und deshalb dieser letzte Schritt dann zu sagen, okay, und was lernen wir jetzt daraus? Ja? Also wie willst du es nächstes Mal machen? Und diese negative, dieser kleine Schock von Fremdbild, Selbstbild wird damit mit einer positiven, okay, so kann ich das lösen, überschrieben. Ja? Und dort auch wieder im Sinne Ownership, immer das Gegenüber erstmal einen Vorschlag machen lassen. Also nicht dann zu sagen, okay, ich schlag dir vor, künftig machst du Folgendes, weil dann ist es sozusagen deine Lösung, mhm. sondern immer den Feedbacknehmer zu fragen, okay, jetzt nachdem wir alles diskutiert haben, hast du eine Idee, wie du das beim nächsten Mal machen willst? Und damit wird, ich sag mal, aus dem Feedback ein Feedforward und aus dem Feedback eine echte Coaching-Session, weil jetzt die Person sich überlegt, wie gehe ich damit um? Und da bist du wieder beim Gleichen. Sobald sie das sich überlegt, ist es ihre Ownership. Dann wird sie es machen. Das ist Feedback und auch das ist ein Instrument, das kann man einfach üben. Und was ich zeige, wenn man das gut übt, da steht noch ein bisschen mehr dahinter im Buch, ist das auch beschrieben. Wenn man das gut macht, dann ist das, führt das zu einer enormen Entlastung in den Teams, weil dann nicht mehr so viel im Raum steht. Und die Teams, mit denen ich arbeite, die sind einfach sehr, sehr dankbar, diese Offenheit und Transparenz zu finden.
Mhm. Teams ist so ein Anknüpfungspunkt und wir haben jetzt ja auch noch relativ abstrakt im Prinzip, ne? Wir übergeben jemandem Verantwortung, sprechen mit dem Gegenüber darüber. Das setzt ja voraus, dass wir da jemanden haben und was ja häufig oder auch eine sehr große Herausforderung ist, ist ja das Recruiting, also das Finden der passenden Mitarbeitenden. Also sich vielleicht die richtigen Leute auszusuchen oder ist das etwas, was grundlegend wichtig ist für den Prozess? Kann ich das sonst im Zweifel auch mit jedem hier machen oder welche Rolle spielt das wirklich auch für diese Dynamik und für das, was du beschrieben hast, damit das dann auch gut funktioniert und ich gut wachsen kann?
Also klar ist Recruiting total essentiell. Ja, dass man Menschen hat, die in das Team passen, die zur Kultur passen, die Werte teilen, natürlich auch die Grundkompetenz haben. Aber selbst beim besten Recruiting kann immer noch ganz viel schiefgehen, wenn wir eben nicht nachher die Leute nicht gut ins Team reinholen und ihnen nicht gut helfen, wirklich anzukommen. Und oder ich habe mehrfach schon eine Geschichte erzählt von zwei Gründern, mit denen ich zusammengearbeitet, die sich wahnsinnig Mühe gegeben hatten. Die haben also ein sehr kleines Team, zum ersten Mal jemanden reingeholt für eine super kritische Rolle, lange Recruiting gemacht, waren anfangs super happy, dann aber Verantwortung genauso nicht richtig gut übergeben und kein gutes Feedback gegeben. Und nach zwei Monaten war das Vertrauen im Eimer. Mhm. Das war witzigerweise der Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten. Und das war noch dazu in der Vermarktung super kritisch für das Team. Ja. Und dann haben die eben schrittweise wirklich dran gearbeitet, dieses Vertrauen aufzubauen. Also der erste Schritt war dann, also es gibt, in dem Fall ging es um Influencer-Marketing. Ja. Das sind halt immer so Kampagnen. Die meisten hier kennen das wahrscheinlich auch, die das zuhören. Und so eine Kampagne ging immer im Monat. Dann kam der nächste Batch dran und dann haben sie gesagt, okay, nachdem die ersten zwei Kampagnen, die er alleine gemacht hatte, schiefgegangen waren, wir machen jetzt mal einen Monat lang das zusammen, ja, weil die Gründerin hatte total viel tiefes Wissen, was sie auch, und da haben sie jeden Influencer gemeinsam besprochen und gemeinsam ausgewählt, und haben dann schon gemerkt, ja, Vertrauensaufbau schrittweise, wow, der stellt richtig gute Fragen in diesen Diskussionen, ja, der begreift immer besser, was wir hier wollen. Dann im nächsten Monat haben sie gesagt, okay, so ganz wollen wir jetzt noch nicht loslassen, ja, aber du darfst jetzt 10 Influencer selbst aussuchen und selbst bestimmen. Wir haben noch ein Vetorecht, aber bestimme sie und erkläre uns genau, wieso du sie nimmst. Ja, also es war genau dieses, letztlich dann auch diese Briefing, Backbriefing, ja, dieses Vorabbestimmen. Und dann war die Magie, dass tatsächlich dessen Influencer besser liefen als der Rest. Ja, weil da tatsächlich so dieses Phänomen 1+1=3 kam. Ja, der hatte jetzt seine eigenen Ideen, er hatte die Ideen der Gründerin verstanden und konnte das zusammenbringen. Ja, und dann war das Vertrauen eben so groß, dass dann ab der dritten Kampagne der frei arbeiten konnte. Und es ist eigentlich mehr, also ich glaube ganz fest daran und sozusagen die Psychologie zeigt das auch, jeder Mensch hat ein hohes Bedürfnis nach autonomem Arbeiten. Ja, wir wollen alle lernen und es ist mehr, gut, viele sind sozusagen es nicht gewohnt, ja, deshalb muss es schrittweise passieren, die Verantwortung immer höher drehen und eben dann auch wirklich die Verantwortung da lassen, nicht reingrätschen. Und ich glaube, es gibt wenige Leute, wo das gar nicht funktioniert. Ja, und klar, die muss man dann auch aus dem Team rausnehmen. Aber das ist ein sehr kleiner Anteil. Ich glaube, der Großteil der Menschen will über sich hinauswachsen, der will was bewegen, will seinen Wertbeitrag zeigen im Team. Und klar, es gibt natürlich unterschiedliche Kapazitäten, was Weiterentwicklung angeht, aber es gibt ja auch unterschiedliche Jobs im Unternehmen.
Du sprichst in deinem Buch von 8 Tugenden. Mhm. Die Unternehmen auszeichnen, die besonders wachstumsstark sind. Wenn du von denen so 2, 3 mal auswählst, die besonders vielleicht relevant sind oder die du besonders jetzt mal hervorheben möchtest, welche wären das?
Mhm. Ja, die eine ist das Thema, oder 2 davon haben wir quasi die ganze Zeit schon besprochen. Das ist großes Level an Selbstverantwortung im Team und radikale Aufrichtigkeit, also wirklich Feedback. Viel Feedback geben, aber auch transparent sein und wirklich sozusagen darauf achten, bin ich bereit, die Wahrheit zu sehen? Bin ich bereit, die Wahrheit im Markt zu sehen? Ja, also rede ich mich raus, dass gerade die Konkurrenz so stark ist oder gehe ich an meine eigenen Fehler? Ja, das ist bei radikaler Aufrichtigkeit. Wie ehrlich bin ich mit mir selbst? Diese beiden Tugenden sind super wichtig für die Performance. Eine gute Wachstumskultur balanciert, aber eine starke Performance-Orientierung mit einer hohen Menschlichkeit. Weil wir sind einfach Menschen, wir sind nicht Rädchen einer Maschine. Und auf der Menschlichkeitsseite, was ganz, ganz wichtig ist, natürlich Respekt und Wertschätzung, aber auch wirklich, würde sagen, tiefe Verbundenheit ist sehr wichtig. Also die Organisationen nicht gearbeitet habe, wie ein Adventure, eine Digitalisierungsberatung in Berlin, noch vor 5 bis 7 Jahren war ich dort, oder eine andere Beratung, die haben sich ausgezeichnet durch so eine tiefe Verbundenheit. Ja, man kannte sich, war ein ausgeprägtes Vertrauen, der Mensch wurde wirklich wahrgenommen, also bis hin zu, es gab viele Events, also in der einen Beratung war ich, wo Familie mit dabei war. Es war so eine ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen. Und auch bei Adventure haben wir wirklich eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung gefördert. Weil, ich meine, am Ende, jetzt im Standardarbeitstag, sind wir ein Großteil unseres Lebens, sind wir da und wir wollen uns ganz einbringen. Und diese tiefe Verbundenheit, die das möglich macht und die auch den Menschen sieht, das kommt das Thema auch Authentizität rein, die halte ich für ganz zentral, für starke, wachstumsstarke Organisationen, die es wirklich irgendwann schaffen, aus sich herauszuwachsen.
Ist da... Wenn du das so, und ich stelle mir das vor, es sind Events mit Familien, man kennt sich immer mehr und gleichzeitig hast du eben diese radikale Aufrichtigkeit ja genannt. Also gerade in Situationen, wo dann eben aber was Unangenehmes mal auszusprechen wäre, weil eben irgendwas wirklich nicht gut gelaufen ist. Ist da nicht ein Risiko da, dass ich dann diesen Konflikt vermeide? Weil, naja, man kennt sich ja und irgendwie dann so eine Kuschelatmosphäre entsteht?
Sagen wir so, wenn die Tugend der radikalen Aufrichtigkeit nicht ausgeprägt ist, passiert das gerne. Ja, also so Organisationen, die auf der Wippe eher sozusagen auf der Menschlichkeitsseite sitzen, da passiert das. Das sind Kuschelkulturen und die fühlen sich nicht besonders dynamisch an. Ja, also High-Performer gehen da nicht unbedingt gerne rein. Wenn du es aber schaffst, diese tiefe Verbundenheit zu haben und aber eine Kultur prägst, wo alle wissen, wie man Feedback gibt und dieses Feedback auch wertschätzend geben, dann schafft die Verbundenheit eines, sie trägt im Prinzip das Feedback, weil ich weiß, wir sind uns sehr verbunden, du meinst es gut mit mir. Ja, da ist ganz viel Wohlwollen. Und wenn das Wohlwollen stark ist und der Respekt und die Wertschätzung stark ist, dann nehme ich auch viel, viel leichter das Feedback an, weil ich weiß ja, du willst mir was Gutes. Wenn die Menschlichkeit fehlt und dann radikale Aufrichtigkeit, dann wird einem das Zeug um die Ohren gehauen. Ja? Und dann funktioniert radikale Aufrichtigkeit eben auch nicht, sondern die braucht genau diese Verbindung. Mhm. Das sind dann, was man so gerne sagt, toxische Kulturen. Ja?
Würdest du noch eine Tugend herausheben, die wir vielleicht bisher noch nicht so gestreift haben?
Eine, die mir sehr am Herzen liegt, ist auch die Schlüssel, die sozusagen der Link dann zur Strategie ist, ich nenne es demütige Ambition. Es tatsächlich kommt aus einem meiner auch Lieblingsbücher, weil ich habe die zusammengetragen aus einer Studie von ganz vielen Studien zu guten Kulturen von Jim Collins aus Good to Great, wo der sagt, ja, es braucht eine Ambition, wirklich dieser Wunsch, wir wollen die Welt verändern. Wir greifen nach den Sternen. Wir haben hier echt Impact. Das ist toll, wenn es kommt mit einer Mut, was heißt, ja, wir haben diesen großen Traum, wir wissen aber auch, dass es echt hart ist und dass es uns alle braucht, um dahin zu kommen. Also nicht so eine Überheblichkeit, wir sind die Geilsten, die Größten, die Schärfsten. Ja, ich meine, wir sehen ja diese ganzen Stories, ob das nun WeWork ist oder wie heute in Sifted besprochen mit Infarm, ja, dieses viel zu sehr geboostet, viel zu schnell. Das ist eine nicht demütige Ambition. Und die ist kurzfristig sicher hilfreich, weil das alle so pusht. Aber sie ist nicht hilfreich, durch die ganz großen Durchstrecken durchzukommen. Ja, und diese Demut immer wieder auch zurückzugehen, ja, wir müssen da viel lernen und das ist ein Schritt. Wenn man das hinkriegt, da entstehen wirklich tolle Unternehmen. Mhm.
Ein paar Begriffe aus deinem Buch habe ich mir auch noch mitgenommen zu dem Thema, bessere Führungskraft zu werden. Ein Abschnitt oder ein Kapitel beginnst du auch mit dem Wort Zuhören. Mhm. Jetzt haben ja Gründer, CEOs in der Regel ein starkes Geltungsbedürfnis und sprechen auch gerne viel. Was hat es mit dem Zuhören auf sich und warum ist das so wichtig?
Ja, stell dir vor, du sprichst die ganze Zeit und hörst nicht zu, dann weißt du exakt das, was du weißt. Mhm. Ja? Und was dein Job als Leader ist, natürlich immer letztlich die Ohren überall zu haben, zu sehen, wo passiert was, zu verstehen, wo hakt es in der Organisation, die verschiedenen, vielleicht irgendwo Konflikte zu erkennen oder auch Potenziale zu erkennen und dann das Connecting the Dots zu machen, ja, die Dinge zusammenzubringen. Diese Punkte verbinden und das Ganze aufs nächste Level zu bringen, kannst du nur, aber wenn du sie gesehen hast und gehört hast. Und deshalb braucht es das Zuhören. Also auf der strategischen Seite ist es essentiell, das geht ja nicht nur ins Unternehmen rein, sondern auch in den Markt hinein, Richtung Kunden. Ja, wenn wir da nicht zuhören, sondern nur quatschen, ist schwierig. Das Zuhören ist aber auch ganz, ganz wichtig für den Vertrauensaufbau. Also hast du mal Vertrauen gehabt zu einem Menschen, der dich die ganze Zeit vollsabbelt?
Schwierig.
Schwierig. Fühlst du dich dann gesehen?
Und vor allen Dingen nicht gehört.
Deshalb sage ich ja, so eine der Grundkompetenzen für Leader ist es, Vertrauen aufzubauen. Das ganz bewusst zu machen und das Zuhören einfach sozusagen der Schlüssel.
Das ist, glaube ich, auch dann ganz wichtig in Meetings, ne? Was wir ja häufig erleben, dass dann eben tatsächlich auch die Führungskräfte, ne, die Tendenz haben, die Richtung vorzugeben, alles klar zu machen in dem Meeting und dann, okay, und jetzt macht, wie hier gerade von mir erklärt, ist aber auch kontraproduktiv.
Total, weil dann entsteht halt keine Ownership. Mhm. Wie gesagt, also Ownership verlangt auch, dass die Gegenseite es ausspricht und selbst gestaltet. Und wenn du nur Ansagen machst, passiert das nicht. Ja. Und es ist tatsächlich lustig, ich habe das auch mal ich habe natürlich auch mal wieder Coaches, die sehr im Ansagemodus sind. Und ich gebe dann immer die Hausaufgabe, mach mal das nächste Meeting nur zuhörenderweise und mit Fragen stellen. Und zwar offene Fragen. Und guck mal, was passiert. Und das ist total erstaunlich. Also es ist wahnsinnig mühselig am Anfang, aber oft ist dann so ein, wow, die wissen ja richtig viel. Boah, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja, also wie gesagt, Übung an jeden Zuhörer hier, einfacher geht's nicht zu üben, reinsetzen, sich vornehmen, heute mache ich keine Ansagen, ich höre nur zu, ich stelle nur Fragen.
Weißt du, was ich da als Feedback schon häufiger bekommen habe, weil ich das auch eine Zeit, also auch gerne mache und versuche im Prinzip durch Fragen herauszufinden, warum, weshalb, weswegen oder auch zu einer guten Lösung zu kommen, dann eher so gehört, naja, also scheinbar weiß der doch, wie es gemacht werden soll, warum sagt er das nicht einfach, wie es jetzt machen soll oder warum stellt er so viele Fragen, das verunsichert mich total. Das ist so ein bisschen so die Rückkopplung zumindest aus dem Versuch.
Ja, kenne ich das Argument. Wichtig ist, dass man es wirklich nicht macht als, ich weiß schon alles und jetzt schauen wir mal, was da kommt, dann wirkt es manipulierend. Sondern es verlangt wirklich die Haltung, eine sehr offene Haltung. Ich bin neugierig, was da passiert. Und deshalb sollte man auch dieses Übergabe von Verantwortung, was ich vorhin beschrieben habe, nur dann machen, wenn da tatsächlich Gestaltungsspielraum da ist. Mhm. Wenn du genau weißt, so muss das laufen und anders geht's nicht, dann ist es auch okay, das zu sagen. Aber die wenigsten Fragen sind ja so. Viele Aufgaben hatten Spielraum und man muss wirklich erstmal ausloten, was da passiert. Und dann funktioniert das sehr gut.
Ein weiteres Kapitel beginnt mit starker Rücken. Das ist ja auch im Anbetracht meines eigenen Rückens, der hin und wieder zwickt, ist mir das auch ins Auge gefallen. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist starker Rücken versus offenes Herz. Das ist genau diese, auch die innere Haltung, Menschlichkeit versus Performance-Orientierung. Also der starke Rücken ist die Orientierung und Verantwortungsübergabe in klares Feedback, in Strukturen geben. Also alles, was uns stärkt, verbirgt sich hinter starken Rücken.
Wie wichtig ist dieses Thema eigene Gesundheit für Leader? Du hattest ganz am Anfang ja auch dieses Thema, in Stresssituationen sollte man idealerweise als Leader in sich ruhen, was schon nicht so einfach ist. Und ja, Stress, Schlafmangel, was auch immer, welchen Einfluss kann das haben auf meine Leadership-Qualitäten?
Maximal schlechte. Also es fängt schon mal an damit, dass die meisten Gründer im wahrsten Sinne des Wortes Getriebene sind. Ja, also um ein Unternehmen zu gründen, müssen wir ein Stück wahnsinnig sein. Das ist total okay. Ja. Jetzt, wenn man sozusagen wirklich mal in größeren Rahmen geht, die meisten Gründer haben Historien, wo es nicht so einfach war in der Kindheit, wo sehr viel Ambition schon von Eltern mitgegeben wurde, sehr viel Druck aufgebaut wurde. Und es gibt da so auch so einen Test, den ich immer mache, innere Antreiber. Die sind sehr stark ausgeprägt bei Gründern. Und diese haben eine ganz tolle Seite, ich sag mal die Sonnenseite, ja, die bringen uns dorthin, wo wir genau diese fantastischen Dinge tun. Ja, und wo wir immer wieder weitergehen und nicht aufhören. Das Problem ist aber, die haben auch eine Schattenseite, wo die genau ins Gegenteil gehen. Also einer dieser inneren Antriebe, der bei Gründern sehr, sehr ausgeprägt ist, sei schnell. Mhm. Sei schnell ist toll, weil wir viel auf die Reihe kriegen. Nur, und diese inneren Antreiber, die Schattenseiten, die kommen so richtig, die knallen so richtig durch, wenn wir unter Stress sind, weil wir dann nicht mehr unter Kontrolle die positive Seite haben. Ne? Und so ein ausgeprägtes Scheiß schnell heißt halt, nehme mir alles zurück, weil es mir nicht schnell genug ist. Ich laufe dem Team davon. Ich nehme mir nicht die Zeit, das zu erklären. Und dann verliert man sein Team. Ne? Und also sozusagen diesem Stress-Ich, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, im Stress-Ich haben wir halt ganz viele Verhaltensweisen, wo wir eher wieder in die Überkontrolle gehen, Verantwortung zurücknehmen, wo wir auch uns wahnsinnig schwer tun, zu vertrauen. Und wir haben ja gerade gehört, wie wichtig das ist für Verantwortungsübergabe. Ja, und deshalb müssen wir zusehen, dass wir auch bei größtem Stress immer wieder, und das ist dann mentale Gesundheit bei Gründern, ist ein wichtiges Thema, immer wieder in die innere, in die eigene Balance zurückkommen. Ja, die Gründerbalance ist sicher kein 8-to-5, aber eben zu schauen, was gibt mir Energie, welche Menschen brauche ich, damit ich in meinem besten Ich bleiben kann, wo all diese guten Seiten, diese Antreiber zur Geltung kommen, das ist wirklich der Schlüssel in der Selbstentwicklung. Und besser man das versteht und je stärker man eben, ich meine, das Getriebene heißt ja auch, dass man reaktiv ist. Ja, also auch Aktionismus ist unglaublich reaktiv, weil ich ständig irgendwas mache in Reaktion auf was passiert, statt diesen Schritt zurück, okay, was sehe ich hier eigentlich? Ja, was ist wirklich das Richtige zu tun? Und das zu lernen, ist ein Schlüssel in der Persönlichkeitsentwicklung für Gründer. Ja, wer da nicht rauskommt, baut kein gutes wachsendes Unternehmen. Sag mal so, Elon Musk hat sicher große Unternehmen gebaut, aber der ist sicher sehr, das sieht man ja live, was es heißt, wenn jemand ständig auf seinen Schattenseiten unterwegs ist. Ja, also ein besseres Live-Beispiel kann es nicht geben.
Es ist ja auch ein längerer Prozess. Ich glaube, das ist schon klar, dass das eine Reise ist, wo man verschiedene Dinge lernen muss und wo man auch Instrumente einsetzen kann, was ja auch gut ist, aber es dauert einfach ein bisschen. Ja. Wenn wir jetzt zum Ende aber vielleicht trotzdem mal schaust oder sagen würdest, naja, was könnte der eine oder andere einfach morgen, übermorgen vielleicht ein bisschen anders machen in seinem Alltag als Gründer? Einen Tipp hast du ja vorhin schon gegeben, mal mehr Fragen zu stellen. So, das ist etwas, was man mal tun kann, wo man mal sehen kann, im Alltag ergeben sich da schon Veränderungen. Hast du da vielleicht so ein paar kleine Tipps, mit denen ja jeder morgen mal loslegen kann, an seiner Führung ein bisschen herumzuarbeiten, bevor er sich dann auch auf die längere Reise begibt und einfach mal ein bisschen experimentieren kann?
Ja, also wir hatten das sozusagen ein kleines, wenn man jetzt nicht den gesamten Verantwortungsübergabeprozess macht, einfach mal sich anzugewöhnen, wenn dein Gegenüber Ja zu was sagt, erstmal nachzufragen, was genau hast du, was heißt das Ja? Weil ich glaube, unglaublich viele Verantwortungsübergaben schief gehen, weil wir glauben, unser Gegenüber macht das Ja. Und das ist einfach nur ein kurzes Nachfragen. Mhm. Was genau heißt dieses Ja? Und was willst du machen? Was auch nochmal sicherstellt, okay, das Gegenüber macht sich jetzt wirklich Gedanken, statt einfach nur dir gefallen zu wollen. Ne? Dann finde ich ganz wichtig, sich schon auch Zeit für die einzelnen Menschen zu nehmen. Und das ist aber auch im Gründerteam ganz wichtig. Ich empfehle jedem Gründerteam von vornherein eine Stunde in der Woche sich wirklich als Gründercafé oder sozusagen so die Gründer-Date-Night zu haben. Also sich einfach anzugewöhnen, weil eben diese tiefe Verbindung so wichtig ist und die irgendwann verloren geht in dem Prozess, von vornherein sich Routinen zu schaffen, wo ihr euch als Gründer regelmäßig nur für Persönliches trefft. Und kommt das aus der Gewohnheitsforschung, ja? Wenn unter Stress fallen wir zurück auf unsere Gewohnheiten. Und deshalb lohnt es sich zu gucken, welche Gewohnheiten geben mir Energie und die in guten Zeiten wirklich zur Gewohnheit zu machen. Also das kann eben so sein, diese eine Stunde Gründerkaffee in der Woche, die zu Zeiten, wo es nicht knallt, so zur Gewohnheit machen, dass wir gar nicht anders können, als das zu machen. Weil dann geht das nicht unter die Räder, wenn dann die Stresszeiten kommen. Mhm. Ja. Und das Gleiche gilt auch für Sportroutinen. Jeder Gründer sollte sicherstellen, dass er genug Bewegung hat. Und auch da sollte so tiefe Gewohnheit sein, dass es auch in der Funding-Runde, dass ich ohne das quasi nicht kann. Mhm. Ja. Und das schafft immer wieder diese Balance. Also da so ein Setting an guten Routinen und Ritualen zu machen, das ist total hilfreich. Mhm. Und das kostet nicht viel Zeit. Aber es sind immer wieder diese Momente der Befreiung in diesem Wahnsinnsdruck, den man hat. Mhm.
Aber ich glaube, das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Es ist einfach ein enormer Druck, so der Aufbau eines Unternehmens.
Und nochmal, also wie gesagt, die meisten Gründer sind eh schon getrieben. Das heißt, der innere Druck ist da. Wenn dann jetzt noch ein Investor kommt, wird dieser Druck potenziert. Ja. Und dafür braucht es eben guten inneren Ausgleich und dem eine hohe Priorität einzuräumen, wäre sozusagen meine wichtigste Empfehlung.
Mhm. Dorothea, wenn sich der ein oder andere jetzt auf die Reise machen möchte, vom Gründer zum CEO zu gehen, welche vielleicht Tipps hast du, was sollte man vielleicht lesen? Also natürlich dein Buch vom Gründer zum CEO. Was sollte man sich vielleicht anschauen? Wie kannst du noch unterstützen oder welche Unterstützungsleistung gibt's bei dir? Mhm. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz spannend.
Ja, also was ich gut finde, ein Unterstützungsnetz zu haben. Ja, es ist wahnsinnig hilfreich, sich mit gleichgesinnten Gründern, die in der gleichen Stufe sind, auszutauschen, einfach um zu sehen, boah, denen geht's genauso. Was ich erlebe, was hilfreich ist, ein erfahrener Beirat oder das Thema Advisory Board. Gut, wenn man VCs drin hat, da hat man natürlich Standardbesetzungen von den VCs, aber jemanden zu suchen, der wirklich in der ähnlichen Industrie oder in der Industrie lange Erfahrung hat und der so ein bisschen als mütterlicher oder väterlicher Berater zur Seite steht. Die Teams, die sehr gut sind, die haben so jemanden, der oft eine sehr starke Vertrauensrolle hat. Dann gibt's viele Bücher. Es lohnt sich sicher für die Führungsentwicklung und diese persönliche Entwicklung, sich nicht zu spät einen Coach zu suchen. Ne? Und ich erlebe das selber. Also ich mache ja sehr viel Einzel- und Gründerteam-Coachings. Mir sind die am liebsten, die so mit 15, 20 Leuten Teamgröße kommen, sagen, wir haben noch kein Problem, aber wir möchten diese Reise begleiten lassen, weil wir wissen, dass es eine große Veränderung ist. Und dann aber sich wirklich mit dem Thema Führung früh auseinandersetzen. Weil wenn alles gut läuft, kommst du schneller, als du denkst, aus der Macherrolle raus in die führende Rolle. Und ich finde, man kann da nicht früh genug anfangen, dieses Toolset zu lernen und zu üben, weil es ist letztlich, wird jeder wie mit jeder Kompetenz, 10.000 Stunden machen den Meister. Ja, und wenn ich erst nach 3-4 Jahren damit anfange, habe ich halt 3-4 Jahre verloren. Mhm. Ja. Und dann halt vielleicht Kurse, also so Werbung in eigener Sache. Ich habe eine Masterclass aufgesetzt, ein Programm mit maximal 10 Gründern. Im Mai wird die nächste starten. Da lernen Gründerinnen und Gründer über 6 Monate, das sind 6 Einzeltermine, jeweils einen Tag wirklich zusammen, ganz rausnehmen, Austausch, die Schlüsselkompetenzen der Führung. Also das, was wir jetzt gerade besprochen, ganz vieles drumherum. Und da hat man dann zumindest mal so auch den Handwerkskasten so richtig voll. Und da ist auch ein ganzes Stück weit Selbstreflexion drin. Also gerade, was treibt mich an? Wann falle ich ins Drama? Wann bin ich proaktiv? Was unglaublich hilfreich ist. Mhm. Ja. Aber am Ende ist es wirklich dieses Netzwerk. Ja. Also alle guten Gründer und dieses ständige Lernen. Ja. Ein gutes Netzwerk an Leuten, guten Senioren, Gesprächspartner, viel lesen. Oder Podcast hören. Es gibt auch ganz tolle Leadership-Podcasts und eben aktiv Führung lernen. Und das schafft aber auch den Rahmen, wo du dich dann eben nicht mehr alleine fühlst, weil in Stresszeiten kann das ganz schön einsam sein.
Das ist wahr. Danke. Wenn wir jetzt zum Ende, falls jetzt jemand nur mit einem Ohr zugehört hat, was würdest du dann demjenigen und natürlich auch allen anderen mitgeben, so als, ja, ich sag mal so, Key Takeaways rund um das Thema Führung. Und das nochmal ganz kondensiert zusammenfasst und da deine Hauptbotschaften übermittelst.
Ja. Also für mich ist die Hauptbotschaft, Führung ist lernbar. Ja? Da ist nichts Magisches dran. Natürlich hat es viel mit Selbstreflexion zu tun, aber es ist vor allen Dingen auch ein Handwerkskasten und das Basishandwerkszeug sind eigentlich nur 4 Teile. Ja, 2 haben wir ausgiebiger gesprochen. Es ist die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen. Es ist wirklich dieses mikromäßige, wie übergebe ich Verantwortung, so dass wirklich sichergestellt ist, dass mein Gegenüber sie angenommen hat und das Gegenüber dann auch accountable da verhalten, also am Ball dran zu bleiben. Und es ist die Kompetenz, Feedback zu geben, also wirklich zu nicht zu warten, bis es alles sich gesammelt hat, sondern immer, wenn was ist, Positives ist auch ganz, ganz wichtig, weil wir brauchen diesen Rückenwind, Feedback geben zu lernen. Da gibt es diese Führungsinstrumente und dann gemeinsam, das ist das vierte sozusagen, Entwicklungsprogramme zu machen. Ja, und also das ist in der direkten Führung auf der Teamseite wirklich dran zu arbeiten, dass ihr ein gesundes Gründerteam bleibt, was sich verbunden fühlt, was diese offene Plattform herstellt. Also sozusagen die direkte Verantwortungsübergabe und ein gutes Gründerteam. Wenn du das hinkriegst, stehen dir eigentlich schon fast alle Türen offen.
Dankeschön. Für alle, die jetzt tiefer eintauchen wollen, ich hatte es ja am Anfang gesagt, ihr könnt 3 Bücher gewinnen, die Dorothea geschrieben hat, vom Gründer zum CEO, so rum, nicht zurück, sondern vom Gründer zum CEO. Lerne zu führen und schaffe ein Unternehmen, das abhebt. Schreibt uns dafür einfach an podcast@fuergründer.de im kurzen Satz, warum ihr dieses Buch gerne haben möchtet, vielleicht auch in welcher Situation ihr gerade seid. Und dann werden wir daraus 3 Gewinner oder Gewinnerinnen küren und auswählen. Dorothea, ganz vielen Dank für deine tiefen Einblicke, deine Erfahrung aus der Praxis.
Ja, danke René, es war ein wunderbares Gespräch. Also ich habe viel erzählt, aber danke für deine tollen Fragen, die sehr zum Kern dieser Reise kommen. Ich habe das sehr genossen und wünsche dir auch alles Gute.
Dankeschön. Ich nehme persönlich auch eine ganze Menge daraus mit, auch aus deinem Buch, was ich schon zum guten Teil gelesen habe. Insofern sehr, sehr spannend. Und ich hoffe natürlich, ihr, die ihr jetzt zugehört habt, konntet auch viel mitnehmen. Begebt euch auf eure Reise, zu einer guten Führungskraft zu werden, euer Unternehmen fliegen zu lassen, vor allen Dingen eure Mitarbeitenden fliegen zu lassen, weil darum geht's als Führungskraft, weil dann wird auch euer Unternehmen fliegen und ihr könnt euer Warum hinaus in die Welt tragen und wirklich gute Produkte und Services auf den Markt bringen. Von daher vielen Dank fürs Zuhören, viel Erfolg und bis zur nächsten Woche. Wenn ihr Fragen noch habt, findet ihr natürlich Dorothea auf LinkedIn. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt oder auch Feedback, Verbesserungsvorschläge, dann schreibt uns gerne an podcast@fuergründer.de. Bewertet gerne auch unseren Podcast auf dem Streaming-Portal eurer Wahl. Und ja, ich freue mich euch bald auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal beim Podcast von fürgründer.de.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.